So, guten Morgen zusammen. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, ich habe ja letztes Jahr schon zum Neujahr die Predigt halten dürfen und habe mir nochmals die alten Folien angeguckt. Conny, wenn du die, oder muss ich? Ja, 2021. Damals hatte der Bundespräsident Pamela gesagt, wir haben ein dunkles Jahr hinter uns. Kurz, die Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Sie haben sicher Verständnis, zu Beginn dieses neuen Jahres möchte ich mich nicht allzu enthusiastisch äußern. Vieles ist ungewiss, die Lage bleibt prekär. Trotzdem möchte ich Ihnen von Herzen meine besten Wünsche überbringen. Ja, was hätte er denn dieses Jahr gesagt, wenn er die Zahlen von diesem Januar gesehen hätte? Wahrscheinlich nicht viel anderes. Der Herr Cassis, der hat versucht, positiv einzusteigen. Ein neues Jahr ist ein Geschenk. Wir haben die Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen. Aber dann muss er doch sagen, leider können wir nicht ins neue Jahr gehen, wie wir uns das wohl erhofft haben. Die Pandemie ist immer noch da und fordert uns heraus. Sie macht uns verletzlich und unsicher, manchmal auch einsam. Nicht, wie wir uns das erhofft haben. Oder anders gesagt, wir sind etwas enttäuscht. Die Hoffnung ist nicht gekommen. Das macht uns verletzlich und unsicher, da hat er wahrscheinlich recht. Und manchmal auch einsam, vielleicht sogar häufig. Und dann versucht er uns Mut zu machen, indem er sagt, der Mensch hat den ewigen Kampf gegen Viren und Pandemien bisher stets gewonnen und so wird es auch dieses Mal sein. Wir brauchen Geduld. Naja, er sagt, der Mensch, ich würde sagen die Menschheit, und dann hat er schon recht. Aber ich bin nicht die Menschheit, ich bin ein Mensch. Und so ist nun mal die Statistik. Insgesamt werden wir überleben als Menschheit. Aber ich? Und ich bin nun mal ein Egoist, mich interessiert, was mich erwartet. Und er hat recht, Jesus hat ja auch gesagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Die Menschheit wird überleben. Aber was ist mit mir? Was ist wirklich Hoffnung und worauf basiert unsere Hoffnung? Und zwar für den Alltag 2022 und nicht irgendwie, das wird dann schon mal gut werden, vielleicht. Psalm 93 heißt es, der Herr ist König, er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet, mit Stärke umgürtet. Die Erde ist fest gegründet, nichts kann sie erschüttern. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an. Herr, die mächtigen Meere toben, die mächtigen Ozeane donnern und brausen, die mächtigen Wogen schlagen ans Ufer. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer ist der Herr in der Höhe, denn sein Wort ist zuverlässig. Herr, dein Haus ist ein heiliges Haus für alle Zeit. Der Psalmist greift das Bild vom Meer und den Wellen auf und ich habe für mich gedacht, doch mächtiger als die Wellen von Corona, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Wellen haben ja heutzutage so ein bisschen eine andere Bedeutung, was aber nach wie vor stimmt, der Herr ist höher, sein Wort ist zuverlässig. Licht am Ende des Tunnels. Und immer wieder kommt das so, das Licht am Ende des Tunnels und darauf dürfen wir uns freuen. Jesus wird wiederkommen. Aber was ist mit der Zeit im Tunnel. Das Licht am Ende, das kann motivieren, das kann helfen. Der Wirtschaft versucht man, Ziele zu setzen, um die Leute zu motivieren. Und dann kommt es anders. Aber was ist mit der Zeit im Tunnel? Die Jünger haben Jesus gefragt, wann wird das alles geschehen? Wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr das Ende der Weltzeit ankündigt? Und Jesus hat in den Endzeitreden, Matthäus 24 und 25, viel dazu gesagt. Aber er steigt ein damit, don't believe fake news. Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Das Wort, des Herrn Wort ist zuverlässig. Und in diesen Reden, da hat es zwei Gleichnisse drin. Das eine kennen wir unter dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und ich werde heute viele Sachen antönen und es lohnt sich, das nachzulesen. Denn alles kann ich nicht reinpacken, macht ein Foto, da stehen immer die Verse drauf. Und was Jesus sagt am Ende des Tunnels ist Licht. Er sagt den Jungfrauen, sie gingen hinein zur Hochzeitsfeier. Es wird gefeiert. Verstehe die Leute nicht, die sagen, der Himmel wird langweilig. Das wird die schönste Feier aller Zeiten. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Im zweiten Gleichnis vom anvertrauten Talenten sagt er zu dem treuen Diener, ich will dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Am Ende des Tunnels steht eine Riesenfeier. Das wird mega toll. Aber er sagt auch am Anfang vom Gleichnis, er gibt den Leuten Talente und sagt, und er ging außer Landes und nach langer Zeit kommt er wieder. Und was war denn in dieser langen Zeit? Ja, Tunnel. Und die 10 Jungfrauen? Als der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Leider hat es mit der Aufnahme von der Sonja ihrer Predigt nicht geklappt, aber ihr könnt sicher gerne nochmal nachfragen, was das auf sich hat mit der jüdischen Hochzeitskultur. Die waren verlobt und an einem unbekannten Zeitpunkt ging der Bräutigam der Braut entgegen. Sie ging entgegen, sie trafen sich in der Mitte und dann gemeinsam zum großen Fest. Und die Jungfrauen sind hier bereit und der Bräutigam kommt nicht, er bleibt aus. Und was machen die? Alle schlafen ein. Die Vorbereiteten und die Unvorbereiteten. Und da denke ich manchmal, dass wir Christen in unseren Gemeinden, da treffen wir uns und da macht man so kleine Gruppen. Und dann sagt man, tausch mal aus, was hast du diese Woche mit Jesus erlebt? Und stell dir mal vor, jemand würde sagen, ja, ich habe geschlafen. Wir generieren da oft einen Erwartungsdruck fast. Und Jesus sagt da, die haben geschlafen. Die haben geschlafen. Und wenn wir gucken, verschiedene, auch große Leute in der Bibel, die haben immer wieder so Tunnelzeiten. Von Jesus lesen wir, als er 12 Jahre alt war. Was war da? Weiß das jemand? Er war im Tempel. Da lesen wir die Geschichte, wie seine Eltern ihn gesucht haben. Und dann kommt ein Kapitel über Johannes der Täufer. Und dann heißt es, und Jesus war, als er auftrat, 30 Jahre alt. Da fehlen 18 Jahre. Wenn man davon ausgeht, dass er mit ungefähr 30 auftrat, ungefähr 3 Jahre wirkte, dann sind 18 Jahre sein halbes Leben. Da war er im Tunnel, da lesen wir. Nicht, es gibt so Hinweise. Eines, das werden die Kinder nicht so gerne hören, die Eltern umso besser. Nachdem er im Tempel war, heißt es, er ging mit seinen Eltern und war ihnen gehorsam. So werden die 18 Jahre beschrieben. Toll. Und dann heißt es, noch als er zurück nach Nazareth kommt. Die Leute haben ihn gekannt, all die 18 Jahre. Und da sagen sie, ist das nicht der Sohn des Simmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria, seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er denn dies alles? Jetzt tritt er als Wanderprediger auf und will was Besonderes sein. Wir kennen ihn 18 Jahre lang, noch mehr. Das ist ein ganz normaler. Und man muss sich vorstellen, ich meine, da sind 4 Brüder und Schwestern. Da ist einiges los gewesen zu Hause. Wahrscheinlich war es nicht immer ganz so friedlich. Wissen wir nicht. Aber das war so normal, dass die Leute gar nicht glauben konnten, dass das der Messias sein soll. 18 Jahre lang normal gelebt. Was erwarten wir von 22? Ja, wir wollen immer auf die großen Sachen. Vielleicht gibt es einfach ein ganz normales Jahr. Vielleicht werden die Jungfrauen müde und schlafen ein. Beim Josef, da fängt die Geschichte an, als er 17 war. Da hütete er mit seinen Brüdern noch die Schafe. Und später heißt es, auch als er 30 war, geht es dann in einem Meilenstein weiter. Und dazwischen ist aber beim Josef ganz viel passiert. Das Licht am Ende des Tunnels. Josef hatte einen Traum. Der hat gesehen, was am Ende des Tunnels ist. Aber im Traum kam der Tunnel nicht vor. Ich weiß nicht, ob er so Freude gehabt hätte. Er ist ja von den Brüdern verkauft worden, verraten worden. Er ist ins Gefängnis gekommen und im Gefängnis heißt es dann, und der Mundschenk, dem er geholfen hatte, dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Das ist für mich der Tiefpunkt dieser Geschichte. Das ist der dunkelste Punkt in diesem Tunnel. Der Bundespräsident hat gesagt, viele sind einsam. Der Josef, der hat doch tatsächlich diesem Mundschenk geholfen, aus dem Gefängnis rauszukommen. Und was tut er? Der vergisst ihn. Etwas später heißt es, der Mundschenk wurde das bewusst, ich habe gesündigt. Ich habe den vergessen, den Josef. Vielleicht bist du auch mal vergessen worden. Sitzt du in dem schwarzen Tunnel drin und denkst, jetzt habe ich mich so bemüht, jetzt habe ich mich so eingesetzt. Und das Dank haben sie mich vergessen. Entschuldigung, aber es ist ein Scheißgefühl. Als er 30 war, hat Gott seinen Traum, hat seine Verheißung wahrgemacht und er stellt ihn vor den Pharao und er wird zum höchsten Mann in Ägypten. Aber er musste durch den Tunnel durch, das gehörte dazu. Dann habe ich noch eine Geschichte, so für die Fortgeschrittenen, die kennt man nicht so gut. Das steht im Jeremia. Da war ein Kuschiter, Ebed-Melech, ein Eunuch des Palastes. Und er erfuhr, dass Jeremia in die Zisterne geworfen worden war und setzt sich für ihn ein. Dazu ein paar Sachen. Kuschiter, das ist wahrscheinlich heute das Äthiopien. Black Lives Matter, da ist einer dabei. Der ist in der Fremde, der ist in Jerusalem am Hof und zwar in einer Zeit, die nicht so toll ist. Die stehen kurz vor der Eroberung durch die Babylonier Und der Jeremia, der hat das vorausgesagt und deshalb hat man ihn nicht so gerne gehabt, weil er so schwarz gemalt hat, weil er gesagt hat, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet erobert. Und es ist der noch ein Eunuch. Das heißt, dem hat man vor der Pubertät noch mal kurz die Hoden rausoperiert, den hat man verstümmelt, entmannt. Und das hat damals geheißen, der ist in einem fremden Land, der ist entstellt. In der jüdischen Kultur durfte er am Gottesdienst nicht teilnehmen, weil er ein Eunuch war. Das heißt, er wird keine Kinder haben. Kinder waren die damalige Vorsorge- und Pensionskasse. Der hat also keine Zukunft. Und er ist in einem Land, von dem der Jeremia sagt, das wird jetzt dann erobert und alles vernichtet. Und das in der Fremde. Und dann sieht er noch äußerlich so aus, dass jeder ihm ansieht, dass er fremd ist. Ich durfte das einmal erleben, bin durch Südindien gereist. Die waren alle ungefähr so groß, die hatten ganz dunkle Haut. Und dann kommst du dir vor wie ein Leuchtturm. Und jeder dreht sich um und guckt dich an. Das ist ein ekelhaftes Gefühl. Der war noch Eunuch. Das heißt, dem hat man die Hoden so rausgenommen, dass er die körperliche Umwandlung zum Mann nicht voll durchgemacht hat. Der war ziemlich sicher etwas beleibt. Der hatte eine hohe Stimme, der hatte keine Stimme. Der konnte sich nicht verstecken. Und er lebt, also wie hoffnungslos kann es denn sein? Und als Job muss er sich um die Frauen vom König kümmern. Natürlich, okay, er hat die schönen Frauen gesehen, aber das hat ihn nicht wahrscheinlich so interessiert. Deshalb war er ja Eunuch, damit ihn das nicht interessiert. Und so ist er da. Und vielleicht weiß er, dass Gott das sieht und kennt und durch den Jesaja vorausgesagt hat, den Eunuchen, die den Bund mit mir halten, werde ich einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als die Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Namen. Er wird niemals ausgelöscht. Gott hat durch Jesaja prophezeien lassen, dass diese Menschen einen Namen, ein Erbe bekommen, das ewig ist, dass sie willkommen sind, dass sie nicht hinausgestoßen werden. Jesus sagt, willkommen diesen Menschen, obwohl sie in der Gesellschaft eigentlich misshandelt und missbraucht waren. Und dieser äthiopische Kämmerer ist ein anderer Begriff oder andere Übersetzung für Kuschit und Eunuch. Dieser Ebed-Melech, der sieht den Jeremia und dass der misshandelt ist und er verlässt den Palast. Wie mutig war das? Dann ist er mal richtig aufgefallen. Und geht zum König und sagt, hey, das ist nicht recht, was mit dem Propheten da passiert. Und er kriegt eine Schutztruppe von 30 Mann, der ist so gefährdet, um den Jeremia aus der Zisterne zu holen. Und Gott spricht jetzt zum Jeremia und schickt ihn zum Ebed-Melech und sagt ihm, alle Drohungen, die ich jemals gegen diese Stadt ausgesprochen habe, sollen wahr werden. Die Vernichtung der Stadt wird stattfinden, das ist wahr. Aber du wirst nicht den Männern ausgeliefert werden, vor denen du dich so fürchtest. Du hast mir vertraut und deshalb wirst du mit dem Leben davonkommen und in Sicherheit sein. Das verspreche ich. Gott sieht diesen Mann. Und sieht, dass er in Angst lebt. Und sagt, du hast mir in deiner Angst und in deiner Situation vertraut. Ich sehe das, ich weiß das und ich handle. Du wirst davonkommen und in Sicherheit sein. Ich, Gott, garantiere dir das. Welche Zusage? Und für jeder, der jetzt denkt, das ist für die anderen. Sorry, muss ich dich enttäuschen, es ist nicht für die anderen, es geht um dich. Jesus vergleicht das mit jemandem, der 100 Schafe hätte. Eines läuft weg und er lässt die 99 zurück und geht das eine suchen. Ja, wenn es nur eines hat, kann dann nicht die anderen sein, das bist du. Und er sieht, dieser Hirte, dass das starke Alpha wieder ist davongelaufen, das Schöne, weißt du? Nein. Eines ist weggelaufen, das ist erstens weggelaufen und zweitens war es noch blöd genug, sich zu verirren. Und um das kümmert sich Jesus. Nicht um das Starke, das Schöne, das ist beschrieben, das Weggelaufene, das Verirrte. Schau, das ist für mich ein erster Aspekt wirklich der Hoffnung, dass Jesus uns versichert, durch den Tunnel durch, egal in welcher Lebenssituation, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Die Wiederkunft ist das Licht am Ende vom Tunnel. Und Jesus sagt nicht, hey, doch er sagt, ich komme wieder. Aber er sagt nicht, bis dann bin ich mal weg. Er sagt, ich komme wieder, aber bis ich wiederkomme, bin ich immer bei euch. Bin ich immer bei dir. Egal in welcher Lebenssituation du steckst, verkauft von deinen Geschwistern, verraten, verstümmelt, ausgestoßen, was auch immer. Und das war schon in der frühen Kirche eine Diskussion, wann kommt denn endlich das Ende vom Tunnel? Und unser Bundespräsident sagt, ja, leider ist es dieses Jahr auch noch nicht gekommen. Die Pandemie geht weiter. Und die Christen sagen schon lange, ja, wir sind in der Endzeit. Jesus kommt bald wieder und wir sollen auch so beten. Aber er hat Geduld, damit Menschen umkehren können, Beziehungen mit ihm eingehen können. Weil wenn er wiederkommt, dann vergeht Himmel und Erde, dann ist Schluss, dann gibt es keine Zeit mehr und ohne Zeit gibt es keine Veränderung, dann ist es, wie es ist. Und die gute Nachricht ist, bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Während ihr im Tunnel unterwegs seid, ist nichts vergeblich, auch wenn es zum Schluss vergeht. Weil es gibt eben nicht nur diese irdische Realität. Es gibt auch eine geistliche, eine himmlische Realität. Jesus hat mit dem, was er am Kreuz getan hat, das Fundament der Gnade gelegt. Aber er sagt, darauf kann man aufbauen. Mit dem, was wir tun, hier, heute, dafür gibt es ein geistliches, himmlisches Gegenüber, ein Pendant. Und das ist im Vergleich dazu ist es mit Bauen, mit Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh. Und zum Schluss wird das mit Feuer geprüft. Und was übrig bleibt, das wird eine ewige Belohnung geben. Das vergeht nicht. Himmel und Erde werden vergehen. Aber das, was wir mit Gold und Silber tun, das bleibt. Physikalische Bemerkung, mit den Edelsteinen muss man aufpassen. Da haben viele Alchemisten versucht, die Diamanten zusammenzuschweißen oder zusammenzuschmelzen, damit der König einen größeren hat. Diamant ist Kohlenstoff, das verbrennt. Also bleiben wir lieber beim Gold und Silber. Da ist etwas, was ich heute tun kann, was Ewigkeitswert hat, egal was der Virus gerade tut. In den Endzeitreden sagt Jesus über das Gericht: Hey, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war fremd, ihr habt mich eingeladen, ich war nackt, ihr habt mich gekleidet, ich war krank, ihr habt mich gepflegt, ich war gefangen, da steht nicht mal, ob zu Recht oder zu Unrecht, egal, ich war gefangen, du hast mich besucht. Was ihr für einen dieser meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Gold und Silber bauen ist nicht immer nur die großen Sachen. Das sind zum Teil einfach die schlicht und einfachen kleinen Hilfsbereitschaften im Alltag, da, wo es nötig ist. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie, schreibt der Petrus. Als Freie, nicht weil ihr müsst. Auch wenn es keiner sieht, tut's, was gut ist. Und da kann man sich jetzt also die Juristen freuen sich immer so Sachen, da wollen sie dann definieren, was gut ist. Ist gar nicht nötig. Im Jakobus schreibt Jakobus: Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist die Umkehrung. Fang mit dem an, was du weißt, dass es gut ist, und dann bist du den ganzen Tag sicher beschäftigt. Die anderen Sachen musst du dich nicht kümmern. Du weißt mehr und gut genug, was gut ist. Tu's. Wenn du es weißt und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Aber wenn du etwas Gutes zu tun weißt und tust es, dann baust du mit Gold und Silber. Und Gott, wir sind seine Schöpfung und er hat uns geschaffen und er hat gute Taten für uns vorbereitet, persönlich für dich. Für heute. Ich rede nicht von morgen und schon gar nicht von gestern. Heute. Und wenn du heute etwas siehst, was getan werden muss, da muss man mal aufs Klo und dann kann man sich darüber ärgern, dass der Vorgänger die Rolle leer gemacht hat. Ersetz doch einfach. Hast du schon wieder was Gutes getan? Da liegt was rum. Hochheben, wegwerfen, ist gemacht. Okay. Bei uns im Geschäft, das wird wahrscheinlich in allen Geschäften sein, da steht in der Teeküche so ein altes, krummes Plakat: Bitte sauber hinterlassen, oder? Steht das bei euch auch so? Das steht da, weil es die Leute nicht tun, aber jeder weiß es. Tu es doch einfach. Ist eine Chance, heute mit Gold zu bauen. Tu es doch einfach. Ja, aber es merkt ja keiner. Doch, Gott. Das hat Ewigkeitswert. Du kannst einen Nobelpreis kriegen, der hat vielleicht keinen Ewigkeitswert. Aber die Küche kurz sauber gemacht, hat Ewigkeitswert. Tu es doch, du kannst. Es gibt etwas, was du heute tun kannst. Mit Gold und Silber gebaut. Und Gott sagt ganz klar, die Kraft dazu gibt er uns durch seinen Geist. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Das, was Gott für dich vorbereitet hat, dafür hast du die Kraft. In ihm. Tu's. Das ist Hoffnung. Nichts, was ihr für den Herrn tut, ist vergeblich. Und wenn unser guter Bundespräsident meint, wir sind immer noch herausgefordert, dann hat er recht. Sie macht uns verletzlich, unsicher, manchmal einsam. Ja, ist so. Und genau in diesen Tunnelreihen gibt es Hoffnung. In diesen Tunnelreihen spricht Gott dir heute zu. Ich bin immer bei dir, bis ans Ende vom Tunnel. Und nichts, was du tust im Namen des Herrn, ist vergeblich. Das heißt, du hast heute, bist du nicht einsam, Gott ist bei dir. Und du kannst heute etwas Gutes tun, das Ewigkeitswert hat. Das ist die Hoffnung für 2022. Was mit den Umständen alles noch wird, das werden wir noch sehen. Aber das wird bleiben. Das wird bleiben. Und wenn viele am Montag wieder zur Arbeit müssen, dann zählt das auch noch. Hoffnung für 2022. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen.
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch trifft uns böse Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir den Tod, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitter des Leids gefüllt,
an dieser Welt und ihrer Sonne.
Ja, wir stehen am Anfang von 22 und das gilt uns allen auch in 22,